Guten Morgen. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zum Gottesdienst am 20. Sonntag nach Trinitatis mit dem Wochenspruch, der aus Micha stammt, 6. Kapitel, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und darum soll es an diesem Sonntag auch gehen, um die Ordnungen, um die Regeln, um die Anweisungen und um die Frage, wie wir uns zu solchen Ordnungen stellen. Ordnungen, Gottes Ordnungen, gerade angesichts der Freiheit, in der wir durch Christus gestellt sind. Haben diese Ordnungen, so wie sie in der Bibel stehen, heute überhaupt noch eine Bedeutung? Oder sollten wir als gute Christen gerade diese Ordnungen besonders ernst nehmen? Gibt es für uns vielleicht auch eine neue Ordnung? Diesen Fragen wollen wir heute in Lied, Wort und Gebet nachgehen. Wir beginnen mit Lied Nummer 333 und der Klingelbeutel wird heute eingesammelt. Das ist, glaube ich, 295, das vierte Lied. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
beginnen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Herr sei mit euch.
Wir beten gemeinsam im Psalm 119, Nummer 752 im Wechsel, die Gemeinde, das Eingerückte. Dieser Psalm, wenn man ihn ganz liest, da dauert das ungefähr 20 Minuten. Das ist der längste Psalm und er hat so einen Rhythmus, in dem man viel nachdenken kann über die Ordnungen Gottes. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Meine Seele verlangt nach deinem Heil, ich hoffe auf dein Wort. Dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich stets Freude haben an deinen Geboten.
Ehre sei dem Vater, Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
Lasst uns Jesus Christus anrufen. Herr, wir stehen vor dir mit unserem kleinen Glauben. Wie leicht lassen wir uns erschrecken von Krankheiten, von Sorgen und Konflikten. Herr, wir bitten dich, hilf unserem Unglauben. Gib uns die Kraft, auf dich zu schauen, du, der du den Tod überwunden hast. Lass uns alle Sorgen, all unsere Sünden, wo wir von dir abweichen, von deinen Geboten, lass uns das alles auf dich werfen, damit wir frei werden. Frei, damit wir dir frohen Herzens nachfolgen können und von deiner Gnade und von deinem Frieden auch anderen zu erzählen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Der Herr hat sich unserer erbarmt. Er hat uns in Jesus Christus unsere Schuld vergeben und hat unsere Füße auf weiten Raum gestellt und uns wieder aufgerichtet. Lass uns das feiern und ihn loben und da singen.
Ehre sei Gott in der Höhe.
Wir wollen uns erheben zum Tagesgebet. Gott, du bist die Quelle unseres Lebens. Du hast uns Menschen geschaffen und zur Gemeinschaft berufen. Wir bitten dich, segne unser Leben und erneuere die Kraft unserer Liebe, die wir durch dich immer wieder neu entdecken. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist in uns lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Wir hören die Epistellesung.
Die heutige Lesung steht im 1. Thessaloniker 4, Vers 1 bis 8. Weiter, liebe Brüder, bitten wir euch und ermahnen in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr sollt wandeln und Gott gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer völliger werdet. Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeglicher unter euch sein eigen Weib zu gewinnen suche in Heiligung und Ehrbarkeit. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen, und dass niemand zu weit gehe und betrüge seinen Bruder in solcher Sache. Denn der Herr ist ein Rächer über das alles, wie wir euch schon zuvor gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern zur Heiligung. Wer dies nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist euch gibt. Halleluja! Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Halleluja!
Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, geboren im Geist, geboren von gelitten. Gemeinde, hört eine Auslegung eines Abschnitts aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 2 bis 16. Auf dem Blatt sind die nur bis zum Vers 12 oder sogar bis zum Vers 9. Und er machte sich auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen. Und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Der folgende Abschnitt, der wird dazu genommen, weil er in der Perikopenrevision, also in der Neuordnung, vorgeschlagen wird, hier da anzuhängen. Das ist die Segnung der Kinder. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Ganz vorneweg, Jesus sagt hier nicht, dass die Ehe die einzige Lebensform sei, die dem Willen Gottes entspricht. Er selber war nicht verheiratet und seine Jünger, die waren es wahrscheinlich auch nicht. Oder sie haben ihre Frauen oder Familien verlassen. Wir wissen, dass vor Gott alle Menschen gleich sind, ob verheiratet oder nicht. Und alle müssen sich in ihrem jeweiligen Stand, so sagt es die Bibel, oder Bereich bewegen und bewähren, so auch im 1. Korintherbrief. Hier geht es aber nun um die Ehe. Jesus sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Im Jahre 2014 wurden in Deutschland 166.000 Ehen geschieden, etwa 35% aller in einem Jahr geschlossenen Ehen. Insgesamt waren in diesem Jahr, in 2014, 134.000 minderjährige Kinder von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. In den 1950er Jahren wurde von 8 Ehen im Durchschnitt nur eine geschieden. Wenn wir diese Zahlen hören, wie reagieren wir dann? Vielleicht mit Abwehr. Eine Pastorin predigt Folgendes, habe ich gelesen. Das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, erscheint angesichts der Realitäten als nicht mehr zumutbar. Hier entfremdet sich Kirche weit von den Menschen, wenn sie auf dieser Position beharrt. Sie sagt, ist es nicht Jesus, der die Ehebrecherin vor dem sicheren Tod durch Steinigung rettet? Er hat sie gerettet. Er hat sie nicht verdammt. Aber sie sagt ja nicht, was Jesus danach der Ehebrecherin empfiehlt. Sündige hinfort nicht mehr. Die Frage ist, haben diese 10 Gebote, oder waren es nur noch 9, trotz der radikalen Veränderungen des Lebens in unserer westlichen Welt überhaupt noch einen moralischen Wert? Oder vielleicht sogar einen Wert, ich denke, einen Wert, der mehr ist als Moral. Also was Jesus über Ehe und Ehescheidung sagt, das war ja schon zu seiner Zeit unzeitgemäß. Die Ehebruch, Scheidung und Wiederverheiratung, das war ja nichts Außergewöhnliches damals im Judentum. Und das ist auch der Hintergrund für dieses Gespräch zwischen den Pharisäern und Jesus. Klar, auch die ersten christlichen Gemeinden mussten sich mit solchen Realitäten auseinandersetzen. Und nun wollen die Pharisäer ihn mal prüfen, wie er es mit den Geboten Gottes hält. So, wenn er jetzt Ja sagt, es ist erlaubt, die Scheidung, dann rechtfertigt er die Ehescheidung und untergräbt die Bedeutung der Ehe. Und wenn er sagt Nein, dann setzt er sich in Widerspruch zu einem Gesetz, das ja überliefert ist im Deuteronomium, 5. Buch Mose. Das Gesetz sieht vor, dass ein Mann seiner Frau einen Scheidebrief schreibt und sie verstößt, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat. So, und jetzt ist die Frage, was ist denn das Anstößige? Und da gab es auch im Judentum verschiedene Auffassungen darüber, was darunter zu verstehen sei. Es gibt den einen Rabbi Shammai, für den müsste das ganz eng ausgelegt werden. Er sagt, ein Mann darf sich von seiner Frau nur scheiden lassen, wenn diese Ehebruch begangen hat. Und die Schule von Rabbi Hillel war schon etwas freizügiger. Ein Mann darf sich dann von seiner Frau trennen, wenn diese ihre Haushaltspflichten vernachlässigen. Und eine andere, noch freiere Auslegung, wollte dem Mann die Scheidung gestatten, wenn ihm die Ehefrau nicht mehr jung und schön genug sei. Tja, so sagen die, diskutieren sie. Jesus lässt sich aber im Grunde nicht auf diesen Auslegungsstreit ein. Ja, es gibt in der Bibel ein Gesetz, das die Fälle regelt, in denen eine Ehe geschieden werden darf. Aber, so sagt er, das ist ein Menschengesetz, das im Grunde nur notdürftig versucht, dieser Tatsache der gescheiterten Ehen Rechnung zu tragen. Angesichts eurer Hartherzigkeit hat er für euch dieses Gebot aufgeschrieben. Aber der gute Wille Gottes ist es nicht. Vor Gott, so sagt Jesus, gibt es keinen einzigen Grund für die Scheidung einer Ehe. Und das war schon für die frühen Christen eine Zumutung. Also wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Und umgekehrt auch, wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet. Das ist schon mal neu, dass das auch für die Frau gilt. Nicht schon der sexuelle Seitensprung, sondern erst die Ehescheidung und Wiederverheiratung ist für Jesus Ehebruch. Ganz unerhört eigentlich, was er da sagt. Die Liebe zwischen Mann und Frau, die mag ja erkalten. Die Frau mag ihre Pflichten versäumen, der Mann sich auch als unfähig erweisen, die Familie zu ernähren. Wer nun jetzt im Haus arbeitet oder wer draußen arbeitet, das kann man ja mal dann beiseite lassen. Oder wenn sie sich mal auf eine Beziehung mit einem Dritten einlassen und was alles noch für Gründe da sein können, die Ehe ist wichtiger als all das. Für ihn sind das keine Gründe, um eine Ehe aufzulösen. In der Ehe werden die beiden ein Fleisch sein, so sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. Das soll der Mensch nicht scheiden, was Gott zusammengefügt hat. Eben, alle diese Gesetze, die eine Ehe ordnen und die Bedingungen für eine Scheidung regeln, die seien nur da angesichts der Hartherzigkeit. Er fragt nach dem Willen Gottes. Und wo ist der zu finden? In der Schöpfung. Doch vom Anfang der Schöpfung an hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden eins sein. Das ist diese Paradieserzählung. Und diese Paradieserzählung, die ist ja nicht eine Erzählung, wie es damals war in den guten alten Zeiten. Also die berichtet ja nicht von einem Urzustand, in dem die ersten Menschen ohne Angst und Schuld und Konflikte in lauter Harmonie miteinander gelebt hätten. Die Geschichte vom Anfang der Schöpfung ist eine Vision. In ihr scheint auf, wozu die Menschen erschaffen sind. In ihr leuchtet der Wille Gottes auf. Eben, er will nicht, dass die Menschen allein sind. Nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm einen Part, ein Gegenpart, der zu ihm passt. Und Gott hat uns Menschen eben als sein Ebenbild geschaffen, eben männlich und weiblich. Und so soll das auch sein, das vertrauensvolle Füreinander-Dasein von Mann und Frau in der Ehe eben als Abbild und Gleichnis für Gott, für seine Treue. Eben deshalb darf und soll vor Gott eine Ehe nicht geschieden werden, weil sie ein Gleichnis seiner Treue ist. Und dieses Wort von Jesus ist eigentlich das am häufigsten zitierte Jesuswort im Neuen Testament, 5-mal. Und er sieht das auch als Abbild des Verhältnisses zwischen Messias und Volk. In Epheser 5 heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, wenn die Ehe zwischen Menschen zerstört ist, dann kann Ehe kein Symbol mehr sein für das kommende Reich Gottes. So sagt es Jesus. Und die Szene der Ehe, die Szene der Kindersegnung, die wird jetzt noch angefügt. Die hat hier eine ähnliche Funktion wie im Kapitel 9, ein Kapitel vorher. Dort ist auch eine Szene mit einem Kind. Dort kommentiert sie die Leidensweissagung Jesu und Jesu Wort vom Dienen gegen die Jünger, die streiten darüber, wer der Größte wäre. Denn die Kinder, die sind da eher das Symbol für die radikal Abhängigen, die alles vom anderen erwarten. Es geht darum, um dieses völlige Angewiesensein und das reine Empfangen vom anderen her, was Jesus uns lehrt als Angewiesenheit auf Gott, eben gegen die hochmütigen Jünger. So gilt es auch in unserem Kapitel, Kapitel 10, in der Familie und im Verhältnis zu Gott. Wenn Jesus die von den Eltern abhängigen Kinder berührt und segnet, dann tut er das Gleiche, wie er mit Adam und Eva getan hat, denen er den Ehesegen spendet. Denn sie sind und sollen aufeinander angewiesen sein und es auch bleiben. Eben weil sie aufeinander angewiesen sind und es eben so sein soll. Im Paradies hieß der Ehesegen, seid fruchtbar und mehret euch. Eben so ist die Treue in der Ehe als Abbild der Treue Gottes zu uns. Es gäbe für Gott ja schon Gründe, die Menschenwelt oder uns, unserem Schicksal zu überlassen und uns aufzugeben. Wir müssten ihm ja eigentlich längst von Grund auf verleidet sein. Wir, die wir seinen Namen vergessen und missbrauchen, ihn enttäuschen und in seiner guten Schöpfung herumfuhrwerken, dass sie fast zugrunde geht. Aber Gott bleibt eben seiner Schöpfung treu. Er hält seinen Bund mit uns aufrecht. Er bleibt uns auf Gedeih und Verderb verbunden, in Geduld. Das kommt ja in diesem Regenbogen, in dieser Geschichte bei Noah gut heraus. Für ihn gibt es keine Scheidung von uns. Er kann und will nur Gott sein, eben im Gegenüber zu uns, in seiner Treue. Nicht, dass er alles gut heißt, was er tut, was wir tun, aber eben in dieser Treue. Dafür ist eben die Ehe ein Zeichen und ein Gleichnis. Das bedeutet nicht, dass man die Ehe idealisiert. Sie ist ja nicht das Reich Gottes schon. Wir wissen, dass die Männer und Frauen sich in der Ehe vieles schuldig bleiben, dass wir auch einander enttäuschen und uns verletzen, vieles den anderen vorwerfen, auch was ungerechtfertigt ist. Wir meinen, zu kurz zu kommen, liebäugeln mit anderen Möglichkeiten. Ganz viele Gründe gibt es ja, eine Ehe in Frage zu stellen. Das ist ja auch einfach so. Aufzugeben oder etwas Neues anzufangen, so ist ja die Realität unserer Welt. Und es gibt ja viele Beispiele, wo eben Jesus gescheiterte Menschen, ja, sagen wir mal, verzeiht, wie eben bei der Ehebrecherin, dass er ihr einen neuen Anfang schenkt. Das soll ja nicht damit gemeint sein, dass eben wer da in einem Verhältnis lebt, was dann irgendwann nicht mehr so sein konnte, wie es gedacht war am Anfang, dass er verstoßen würde auf ewig, sondern es geht einfach jetzt nur um dieses Lob oder um diese Vision, die Gott uns gibt. Es scheint eben in dem, was Jesus über die Ehe sagt, das Licht einer anderen Welt auf. Das Licht vom Anfang der Schöpfung und vom Reich Gottes. Diesem Licht werden Menschen, Frauen und Männer erlöst aus der Härte ihres Herzens, auch heute noch dazu bereit und befreit, füreinander da zu sein, miteinander in Achtung und Freundschaft zu leben, sich zu üben, im Verzeihen, sich auch korrigieren zu lassen, in Geduld neu anzufangen. Ja, und all diesen Unvollkommenheiten, die wir uns selber auch bereiten, können wir dennoch diese Treue Gottes preisen, die jeden Morgen neu ist, und daraus Kraft schöpfen für das tägliche Leben in der eigenen Familie. Eine Zumutung, ja. Aber Jesus mutet uns diese Treue zu. Er gibt uns den Mut zu ihr. Gerade auch, wenn es manchmal eine Zumutung erscheint. Er sagt, dieses Wort fassen nicht alle, sondern nur die, denen es gegeben ist. Wer es fassen kann, der fasse es. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser menschliches Fassungsvermögen, der bewahre unsere Sinne und Herzen in Jesus Christus. Amen. Einige Informationen für uns alle. In der vergangenen Woche wurden beerdigt Klaus-Jürgen Bröker am Kirchlöh 7 im Alter von 76 Jahren. Ursula Heist, geborene Langhoff, im Alter von 73 Jahren, vom Bärenberg 1. Und Dr. Jürgen Krautheim, im Alter von 77 Jahren, Brachtweg 57a. Und Rolf Nölle, 71 Jahre, Schubertstraße 12. Im Fürbittengebet wollen wir dann später der Angehörigen auch noch gedenken. Die Veranstaltung der kommenden Woche, morgen Abend, 19.30 Uhr, hier wieder das Friedensgebet, wie jeden Montag. Nicht zu vergessen, heute direkt im Anschluss an unseren Gottesdienst, das Kirchcafé hinten im Turmbereich. Dann die Kantorei, sie probt Dienstag um 8 im Bonhoeffer Haus. Frauenhilfe Stadt Obere Stadt, Mittwoch um 3 Gemeindezentrum. Dann um 19.30 Uhr Mittwoch im Gemeindezentrum, der erste Abend des Glaubenskurses Stufen des Lebens. 19.30 Uhr, besondere Einladung nochmal. Und der Posaunenchor, der probt auch zu dieser Zeit, aber eben hier in der Christuskirche. Dann der Abendkreis Landemert trifft sich Donnerstag um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Plettendorf. Dann gibt es noch einen Jugendchor, Freitag 17 Uhr, Lisa Verena Forstbauer, der Kantorin, und der Erwachsenenkreis Elsetal, Freitag 19.30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche. Diese Kreise sind ja auch offen für Leute aus der Stadtmitte. Dann ist noch wichtig, dass wir Presbyter suchen. Wir suchen noch zwei Personen, die im nächsten Februar sich wählen lassen wollen für das Presbyteramt, weil zwei Presbyter jetzt aus unserem Kreis dann aufhören werden und damit wir wieder sechs haben im ersten Bezirk. Also wer sich da berufen fühlt, kann man ja auch mal jemanden fragen, den man vielleicht als fähig ansieht, der möge sich melden. Die Kollekte für den heutigen Sonntag, die ist ja die Kollekte am Ausgang, während ja immer die Sammlung des Klingelbeutels für die Diakonie gewesen ist. Die ist am Ausgang, ist bestimmt für Projekte in der diakonisch-missionarischen Ausbildung. Und die Kollekte vom vergangenen Sonntag für den Gemeindefonds betrug hier in der Christuskirche 69 Euro, für Diakonie 60, Martin-Luther-Kirche 53, Erlöserkirche 53, für Diakonie 46. Vielleicht erinnern sich viele von uns noch an die schöne Kollekte am Erntedankfest, wo wir nach vorne gegangen sind und unser Dank an Gott abgeliefert haben. Ich fand das eine wunderbare Sache. Das sollten wir auch noch mal wiederholen. Im Grunde eigentlich bei jedem Familiengottesdienst, wo viele Leute da sind, die noch gut zu Fuß sind, damit die auch hier vorne alle ankommen. Und das war so eine große Kollekte, dass das sich einfach lohnt. Gott wird sich darüber freuen und auch wir werden was davon haben. Dann wollen wir, wenn es nicht noch andere Dinge gibt, die wir uns mitteilen wollen, wenn man sich jetzt melden, dann erheben wir uns zum Fürbittengebet. Ewiger Gott, du bist die Quelle allen Lebens. Gib, dass wir das nicht vergessen über all den Dingen, die wir haben, über all das, was wir uns angesammelt haben, an Schätzen, an Titeln. Gib, dass wir nie diese Quelle vergessen, die du bist, aus der wir schöpfen, nicht wahllos und willkürlich, sondern so, dass wir deinem Willen entsprechen, nicht als schnöde Moral, sondern als ein Ausrichten auf dein Wort, wodurch wir geheilt werden, wodurch wir frei werden. Präge uns, Herr, deinen Willen ein, auch damit Menschen, die uns sehen, dich erkennen können aus dem, wie wir handeln miteinander. Gib auch, dass die Menschen, die unsere Länder regieren, deine Gebote achten, du sollst nicht töten, damit der Friede wächst, zum Beispiel in den Konfliktregionen unserer Welt, die so viel Unruhe schaffen, in Syrien zum Beispiel. An jedem Ort, wo Blut vergossen wird, wo der Hass herrscht, gib dazu deinen Heiligen Geist. Gib auch uns immer wieder diese Offenheit, dass wir uns verändern lassen von deinem Wort, auch darin, wie es zu uns kommt durch einen anderen Menschen, der uns etwas korrigiert, der uns wieder auf den rechten Weg bringen will. Gib, dass wir einander auf den rechten Weg bringen, damit wir Versöhnung leben, damit wir nicht nur das sehen, was wir im Kopf haben als unsere Vision, sondern dass wir aufeinander achten, auch Feindschaften überwinden, verzeihen und auch unsere Feinde lieben lernen. Herr, wir bitten dich, präge uns deine Liebe ein, ohne dass das alles nicht sein kann. Gib uns auch Festigkeit eben und Treue in den Beziehungen, in denen wir leben, an jeder, in jeder, an dem Ort, wo er steht. Gib auch den Armen das, was sie zum Leben brauchen. Gib auch in unserem Land die Offenheit, dass wir Flüchtlinge aufnehmen in Gastfreundschaft und nicht darauf schauen, was wir noch mehr haben könnten. Gib uns, dass wir den Neid beiseite legen. Ja, all das bitten wir dich durch deinen Heiligen Geist. Und wir wollen dir nun in diesem Moment auch andere Menschen und Sorgen anbefehlen, die uns belasten in der Stille. Herr, du hörst unsere Gebete, du Quelle allen Lebens. Wir danken dir, dass du uns hältst, dass du uns führst, nicht immer dort, wo wir hinwollen, sondern dort, wo du uns hinführen willst, wenn wir auf dich schauen. Gib, dass wir diesen Weg gehen mit dir in Frieden, in die Freude. Behüte uns und alle, die wir lieben, heute und alle Tage. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir singen das letzte Lied. Komm, Herr, segne uns. 170, alle 4 Strophen. Geht hin in die kommende Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.